Advent bedeutet, woher es denn kommt, wie das entstanden ist. Und wir hören jetzt von der Ruby, von der Jule und vom Elias zum einen, was mit Advent auf sich hat, dann was mit dem Adventskranz auf sich hat, wie das entstanden ist, und zum Schluss vom Adventskalender.
Ursprünglich entsprach der Begriff Advent dem griechischen Begriff Erscheinung und bedeutete im Römischen Reich Ankunft, Anwesenheit, Besuch eines Amtsträgers, insbesondere die Ankunft von Königen oder Kaisern. Adventus Divi, Ankunft des göttlichen Herrschers. Es konnte aber auch die Ankunft der Gottheit im Tempel ausdrücken. Dieses Wort übernahmen die Christen, um ihre Beziehung zu Jesus Christus zum Ausdruck zu bringen. Die Adventszeit war ursprünglich eine Fastenzeit, die die alte Kirche auf die Tage zwischen dem Martinstag, dem 11. November, und dem ursprünglichen Weihnachtstermin, dem Fest der Erscheinung des Herrn am 9. Januar, festlegte. Außerdem galten die Fastenzeit sowie die Adventszeit als geschlossene Zeiten. In diesen geschlossenen Zeiten durften nicht getanzt und aufwendig gefeiert werden. Auch feierliche Trauungen durften in geschlossenen Zeiten nicht stattfinden. Stille Trauungen dagegen schon seit 1917 wird das Adventsfasten vom katholischen Kirchenrecht nicht mehr verlangt. Die Adventszeit in der heutigen Form geht auf das 7. Jahrhundert zurück. Sie wurde Tempus Ante Natale Domini, Zeit vor der Geburt des Herrn, oder Tempus Adventus Domini, Zeit der Ankunft des Herrn, genannt. In der römischen Kirche des Westens gab es zunächst zwischen 4 und 6 Sonntage im Advent, bis Papst Gregor der Große ihre Zahl erstmals auf 4 festlegte. Die 4 Sonntage standen symbolisch für die 4000 Jahre, die die Menschen gemäß damaliger Auffassung nach dem Sündenfall auf den Erlöser warten mussten. Die verbindliche Festlegung der Regel, wenn der Advent beginnt, stammt aus der Schlichtung der sogenannten Straßburger Adventsstreits. Bischof Wilhelm von Straßburg vertrat die Ansicht, dass die Adventszeit 4 volle Wochen umfassen müsse. Dies setzte sich aber nicht durch. Auf Betreiben Kaiser Konrads II. Entschied eine Synode im Kloster Limburg am 3. Dezember 1038 in Anwesenheit des Kaisers, dass es nur 4 Adventssonntage geben solle. Der erste Adventssonntag, also stets in der Zeit zwischen dem 27. November und dem 3. Dezember, zu begehen sei. Fiel der 4. Adventssonntag auf den Heiligabend, begann mit der Vesper dieses Tages das Weihnachtsfest. Der Beschluss erging durch die Bischöfe Acecho von Worms, Reginbald von Speyer, Heribert von Eichstätt, Tidmar von Hildesheim sowie Walter von Verona. Diese Regelung wurde später von dem Konzil von Trient bestätigt. Nachdem sie erneut abweichende regionale Traditionen etabliert hatten, die rechtsverbindliche Regelung erfolgte 1570 durch Papst Pius V. In einigen Diözesen, die im ambrosianischen Ritus verblieben sind, zum Beispiel im Erzbistum Mailand, hat sich eine 6-wöchige Adventszeit gehalten.
Der Adventskranz mit seinen 4 Kerzen ist aus der Adventszeit nicht wegzudenken. Dabei ist der ursprünglich evangelische Brauch noch gar nicht so alt. 1839 erfand ihn der evangelische Theologe Johann Hinrich Wichern. Er lebte von 1808 bis 1881, eigentlich als eine Art Adventskalender. Im Betsaal des Rauen Hauses für bedürftige Kinder in Hamburg ließ er zum ersten Mal einen Kranz aus einem alten Wagenrad mit 24 Kerzen aufhängen. 20 kleine rote für die Werktage bis Weihnachten, 4 dicke weiße für die Sonntage. Das tägliche Anzünden der Kerzen bei Weihnachtsliedern und Geschichten sollte den Kindern das Warten auf Weihnachten verkürzen. Der runde Kranz aus Tannengrün, den wir heute in unseren Zimmer stellen, versinnbildlicht Harmonie, Ganzheit und Unendlichkeit. Das Grün der Zweige ist ein Zeichen für Hoffnung und Erwartung. Die 4 Kerzen weisen auf das Licht hin, das Christus in die Welt gebracht hat. Finsternis und Tod haben nicht das letzte Wort. In den Ostkirchen wurde der Adventskranz heute teilweise übernommen und der größeren Zahl von Sonntagen im Advent entsprechend mit 6 Kerzen versehen.
Den Adventskalender, wie wir ihn heute kennen, gibt es erst seit einem guten Jahrhundert. Im evangelischen Umfeld entstanden zu dieser Zeit verschiedene Bräuche des Abzählers der Tage bis zum Weihnachtsfest. 1903 brachte ein evangelischer Verleger aus München den ersten gedruckten Türchenkalender heraus, um den Kindern so das Warten auf Weihnachten zu erleichtern. Den Adventskalender zu versüßen gewann schnell an Beliebtheit. Heute gibt es Adventskalender in allen erdenklichen Formen und Gestalten. Den Adventskalender, den wir kennen, hat meist 24 Türen, von denen vom 1. bis zum 24. Dezember jeweils eine geöffnet wird. Der sogenannte Dezemberkalender. Im Unterschied zu liturgischen Adventskalendern, die jeweils am 1. Advent beginnen und Türchen bis zum 6. Januar, dem Fest der Erscheinung des Herrn, haben. Außerdem haben sie 4 zusätzliche Türchen für die Adventssonntage. Das würde bedeuten, dass wenn am 27.11. 1. Advent ist, es insgesamt 45 Türchen für die Tage und 4 zusätzliche für die Adventssonntage geben würde. In Summe also 49 Türchen. Was die Kinder mit dieser Information machen, ist jedem Kind selbst überlassen und sollte mit den Eltern ausdiskutiert werden.
Also, ihr seht, da ist noch Potenzial nach oben. Einfach ein paar Informationen. Wir kommen nachher vielleicht auch mal auf das eine oder andere zurück. Adventus Divi, wisst ihr noch, was das heißt? Genau, Ankunft des göttlichen Herrschers. Wir feiern im Advent die Ankunft des Königs. Doch nun zum Text. Oh, Kinderbetreuung. Ich lese mir den Text aus Luther. Der Text steht in Römer 13, 8 bis 12. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren, und was da sonst noch angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt. Nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Janina, was ist los? Hast du nicht verstanden?
Was? Das versteht man ja gar nicht richtig. Ich habe eine viel einfachere Übersetzung. Bleibt keinem etwas schuldig. Was ihr einander allerdings immer schuldet, ist Liebe. Wer nämlich seinen Mitmenschen liebt, der hat Gottes Gesetz erfüllt. Die Gebote, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, begehre nicht, was anderen gehört, und alle anderen Gebote sind in einem Satz zusammengefasst. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, denn wer seine Mitmenschen liebt, tut ihm nichts Böses. So wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. Liebt also eure Mitmenschen, denn ihr wisst doch, dass es an der Zeit ist, aus aller Gleichgültigkeit aufzuwachen. Unsere endgültigen Erlösung sind wir jetzt näher als zu Beginn unseres Glaubens. Bald ist die Nacht vorüber und der ganze Tag bricht an. Deshalb wollen wir uns von den Taten trennen, die zur Dunkelheit gehören, und stattdessen mit den Waffen des Lichts rüsten.
Hört sich besser an. Dann nehme ich jetzt halt den Text. Manchmal hilft es, wenn man Übersetzungen nebeneinander legt, den Text besser zu verstehen. Die Aussage vom ersten Advent, von diesem Sonntag, ist... Die Adventszeit ist eine Zeit der Vorbereitung auf die Ankunft Jesu in dieser Welt. Eine Zeit der Vorfreude und der gespannten Erwartung. Advent heißt also nicht Tempus ante natale Domini. Wisst ihr noch, was das heißt? Die Rubi hat es vorgelesen, das heißt die Zeit vor der Geburt des Herrn. Sondern, sie ist ganz wichtig, sie ist auch Tempus Adventus Domini. Zeit der Ankunft des Herrn. Also der Fokus an diesem Sonntag liegt nicht unbedingt auf der Geburt von Jesus, sondern es geht darum, dass Jesus wiederkommt. Und wie wir uns vorbereiten können. Wie können wir uns vorbereiten auf das Kommen des Königs? Wenn wir uns vorbereiten, auf was bereiten wir uns denn so vor? Ich dachte, die Schüler bereiten sich auf den nächsten Tag im Unterricht vor, auf jede Stunde. Oder vielleicht auf eine Klassenarbeit. Ich denke mal, das passt wahrscheinlich schon eher. Sie werden sich auf eine Klassenarbeit vorbereiten. Der Sportler bereitet sich auf einen Wettkampf vor oder auf ein Spiel, wenn es eine Mannschaft ist. WM-Vorbereitung dauert manchmal 4 Wochen. Der Bewerber, wenn der neue Stelle sucht, dann bereitet er sich auf das Vorstellungsgespräch vor. Und ein Mitarbeiter in unsere Grubestunde eben auf die nächste Grubestunde. Es gibt so vieles, auf das wir uns vorbereiten. Und warum machen wir das? Was ist unsere Motivation? Ich denke, in der Schule ist klar, da wollen wir gute Arbeit schreiben, wollen gute Noten machen, gute Noten haben. Im Sport ist es eigentlich auch klar, da wollen wir gewinnen. Wir wollen Erster sein. Und beim Vorstellungsgespräch, da wollen wir uns nicht bloßstellen. Wir wollen auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Wir möchten vorbereitet sein. Wie können wir uns vorbereiten auf das Kommen Jesus? Wie können wir uns vorbereiten auf das Kommen des Herrn? Den Text, den wir gelesen haben, gibt drei Antworten. Ich habe das in drei Trainingseinheiten eingeteilt. Die erste Trainingseinheit ist nur die Liebe zählt. Die zweite, das Gesetz erfüllen. Und die dritte Trainingseinheit ist mit den Waffen des Lichts ausgerüstet sein. In Vers 8 bis 9, da steht, bleibt keinem etwas schuldig. Was ihr einander allerdings immer schuldet, ist Liebe. Wer nämlich seinen Mitmenschen liebt, der hat Gottes Gesetz erfüllt. Die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, begehre nicht, was anderen gehört, und alle anderen Gebote sind in einem Satz zusammengefasst. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. In dem Abschnitt, da kommt ein Satz zuvor, da steht, bleibt keinem etwas schuldig. Was ist damit gemeint? Was könnte damit gemeint sein? Wenn man den Abschnitt davor liest, da geht es beim Paulus um das Verhältnis zur Obrigkeit, wie die aussehen soll. Diese Stelle ist ja bekannt. Und Paulus schreibt, dass aber die Obrigkeit von Gott eingesetzt ist. Und wir deshalb kein Recht haben, uns gegen diese Obrigkeit zu stellen. Wir sollen die weltlichen Gesetze halten, und in dem Text geht es sogar ganz konkret darum, dass wir die Steuern dem Staat auch bezahlen sollen. Und ich finde es schon interessant, dass schon vor 2000 Jahren das ein Thema war, also nicht bloß heute schimpft ja auch jeder über die Steuern und versucht überall da irgendwie vielleicht ein bisschen weniger zu bezahlen. Nein, damals war das schon ein Thema. Und da sieht man mal, wie wenig sich die Menschen geändert haben. Immer noch fällt es jedem zu schwer, da irgendwas zu bezahlen. Also dieses Keinem bleibt etwas schuldig, da ist eigentlich auch der Staat damit gemeint, dass wir einfach unsere Sache bezahlen sollen. Aber dann geht es weiter mit der Trainingseinheit, was man nämlich immer schuldet, und das ist die Liebe. Wer nämlich seinen Mitmenschen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Das Gebot der Nächstenliebe, das ist eigentlich keine Erfindung von Jesus. Das steht schon in 3. Mose 19, Vers 18. Da steht, räche dich nicht und sei nicht nachtragend. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Ich bin der Herr. Also lange bevor Jesus gekommen ist, war das schon ein Thema. Es ist nichts Neues. Aber von uns wird es gern verdrängt. Uns ist lieber, dass wir die Gebote halten. Aber ohne die Liebe ist das Halten der Gebote wertlos. Paulus schreibt in 1. Korinther 13, wenn ich in den unterschiedlichsten Sprachen der Welt, ja sogar in der Sprache der Engel reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie ein dröhnender Gong oder ein lärmendes Becken. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Nur die Liebe zählt. Die Liebe zu unseren Mitmenschen. Es ist nicht so, dass wir uns täglich abmühen und verkrampfen sollen und ängstlich versuchen sollen, die Gebote Gottes zu halten. Bei den Bibeltagen, da hat der Arno Backhaus, für die, die da waren, diese Begegnung Jesu mit dem reichen Jüngling, hat uns da eben die Predigt dazu gehalten. Und genau das ist das Thema, da heißt es, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast, gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Da der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Er hat alle Gebote gehalten, er hat alles gemacht. Aber es war alles umsonst, denn die Liebe hat gefehlt. Die Liebe zum Geld war größer. Heute würde man sagen, er hat falsch trainiert. Oder für die Schüler hat das falsche Thema für die Klassenarbeit erwischt. Er war schlecht vorbereitet auf die Ankunft des Königs. Unsere Vorbereitung sollte so aussehen, dass wir Gott bitten, uns bereit zu machen, auf unsere Mitmenschen mit Liebe zuzugehen. Ich denke, von uns aus können wir das nicht. Er soll uns bereit machen, andere zu helfen, auf unterschiedlichste Art und Weise. Und es nicht aus dem krankhaften Eifer, es Gott recht machen zu wollen, sondern aus der dankbaren Liebe heraus. Wir sind alle überreich beschenkt mit einer Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Wir hatten das ja letzte Woche gehört. Wir gehören zu den 25% evangelischer Christen und 50% katholischer, die noch glauben, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Ja, wir sind hoffnungslose Optimisten. Wir haben die Gewissheit, dass Gott jeden Tag bei uns ist, dass wir mit dem Gott reden können, dass wir keinen toten Gott haben. Und das macht uns frei und gibt uns einen tiefen Frieden. Und dieses Geschenk, das möchten wir doch gern weitergeben. Diese Liebe mit Gott, diese Liebe, die Gott in uns hineingelegt hat, die möchte ich anderen weitergeben. Nicht aus dem Pflichtbewusstsein heraus. Die Steuern, die müssen wir aus dem Pflichtbewusstsein heraus zahlen. Ja. Und das darf man auch ohne Liebe machen. Aber das andere, wenn wir unseren Mitmenschen begegnen, das sollten wir uns von Gott schenken lassen. Der Arno Backhaus hat auch noch was ganz Interessantes gesagt letzte Woche, das fand ich auch gut. Liebe macht nicht immer Spaß. Und er hat es dann das Beispiel gebracht von der Mutter Teresa. Der hat es sicher keinen Spaß gemacht, in Kalkutta, in dem Kinderheim, diese todkranken Kinder einzusammeln und zu pflegen. Das hat sicher keinen Spaß gemacht. Und es gibt bestimmt bei uns auch viele Dinge, die uns keinen Spaß machen. Aber sie hat es aus Liebe gemacht. Und diese Liebe, die kann man nicht erzwingen. Das kann man nur von Gott geschenkt bekommen. Und die Adventszeit ist eigentlich eine gute Zeit, Gott zu bitten, uns die Liebe ins Herz zu geben.